ARD.
Ich bin jetzt über 30 Jahre bei der Feuerwehr, aber sowas haben wir noch nie gehabt. Also Hochwasser immer wieder gibt es schon mal, aber so massiv, dass also das Wasser 2 Meter durch den Ort geht, das haben wir noch nie gehabt.
Wenn ein so gestandener Feuerwehrmann so geschockt ist, ja, dann ist die Lage wirklich ernst, wie hier in Rudersberg in der Nähe von Stuttgart. Die ganze Region ist nach extremen Regenfällen von Hochwasser betroffen. Rudersberg hat eine Sturzflut erwischt. So auch das Haus von Alexander Mahr.
Ab circa 10 Uhr hörten wir ein Geräusch im Keller. Wir guckten runter und das ganze Treppenhaus stand schon voller Wasser. Der ganze Keller überflutet. Keine Chance, irgendwas zu machen. Zum Glück lief es nicht ins Erdgeschoss. Neue Heizung vor 2 Tagen eingebaut, alles kaputt. Wahnsinn. Man sieht es ja immer nur aus dem Fernsehen, aber heute war es Realität.
Inzwischen ist das Wasser in Rudersberg wieder weg, aber andere Teile Süddeutschlands sind immer noch betroffen, müssen evakuiert werden, bauen Dämme und versuchen zu retten, was zu retten ist. Und die Bilder sind wirklich krass. Geflutete Häuser, Autowracks, die von der Flut mitgerissen wurden und einfach kaputt sind. Und am Straßenrand stapelt sich Besitz, der nur noch Müll ist. Für die Menschen, die davon betroffen sind, wird sich also schon sehr bald die Frage stellen, wie sie diese Schäden reparieren, wie sie das bezahlen sollen. Und auch wir, die dieses Mal trocken geblieben sind, können und ja, sollten uns vielleicht auch fragen, kann ich mich und mein Haus irgendwie absichern? Das wollen wir hier heute kompakt in rund 10 Minuten für euch zusammenfassen. Schön, dass ihr dabei seid bei 10 Minuten Wirtschaft. Heute mit mir, Astrid Kühn. Moin. So, die große Frage ist, wer bezahlt die ganzen Schäden? Bei mir ist jetzt mein Kollege Markus Plettendorf. Sei erstmal gegrüßt, komm.
Ja, hallo Astrid.
So, dann lass uns doch erstmal beim Aktuellen bleiben noch kurz. Wie geht's denn jetzt weiter für Betroffene in Süddeutschland? Ich meine, gibt's da schon verbindliche Zusagen oder ja, was machen die Leute jetzt?
Na, ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen differenzieren zwischen dem, was jemand aus der Privatschatulle am Ende bezahlen muss, was vielleicht eine Versicherung übernimmt oder über das, was wir jetzt sprechen, staatliche Unterstützung. Mhm. Da wird mit ziemlicher Sicherheit was kommen. Da ist auch was angekündigt worden vom Bund. Die Länder helfen in solchen Fällen, die Kommunen richten Geschichten ein. Wie das konkret aussieht, ob das jetzt wirklich direkte Zahlungen an Privathaushalte sein werden oder ob es vergünstigte KfW-Darlehen gibt, das muss man noch abwarten, das ist jetzt noch zu früh. Gucken wir mal ein bisschen zurück, 2021, da hat es in Bayern schon mal Hilfen gegeben. Da gab es auch direkt Geld, Soforthilfen für Privathaushalte. Die konnten damit einerseits Ölschäden beseitigen, wenn die Ölheizungen ausgelaufen waren, kaputt waren. Und aber auch haben sie Geld gekriegt, um so die allernötigsten Haushaltswaren wieder zu kaufen, die eben kaputt waren.
Okay, aber da gibt's ja wahrscheinlich höchstens ein paar tausend Euro. Oder ich meine, wenn das jetzt alle Betroffenen bekommen, dann reicht das vermutlich nicht, um jetzt mein ganzes Haus zu sanieren, zum Beispiel, was nötig sein kann, wenn das Wasser einfach super hoch stand. Dann wird es eben da eng finanziell. Was kann man noch machen? Gibt's Versicherungen, die das zahlen?
Ja, klar. Grundsätzlich gibt's Versicherungen. Die haben nur nicht so wahnsinnig viele. Die Hausratversicherung ist schon mal gar nicht zuständig in solchen Fällen. Und auch bei Extremwetterlagen, Hochwassern und so weiter und so fort, also Naturkatastrophen, zahlt auch die normale Wohngebäudeversicherung nicht, selbst wenn man die hat. Was man braucht, man kann die integrieren in eine Wohngebäudeversicherung, extra abschließen. Das ist eine sogenannte Elementarschadenversicherung. Also wer sowas hat, der kann natürlich auch darauf hoffen, dass eine solche Versicherung die Schäden dann reguliert.
Elementarschadenversicherung, das hat man schon gehört, darüber wird auch viel diskutiert, denn verpflichtend ist die ja bisher nicht, oder? Also ich glaube, auch hier muss man wieder differenzieren. Es gibt ja Pflichtversicherungen in manchen Bundesländern, zum Beispiel Feuerversicherung, also Feuerkassen. Was gilt bei Elementarversicherung?
Ja, du hast es gerade schon richtig gesagt. Bislang gibt es da keine Versicherungspflicht. Über die wird immer wieder diskutiert. Natürlich vor allem immer wieder nach solchen Hochwasserschäden. Ob das jetzt in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr war, ob wir in Niedersachsen im Frühjahr die Überflutungen hatten. Jetzt in Bayern, die Politik fordert viel. Es soll auch entschieden werden, ob die kommt. Also auch demnächst. Aber noch gibt es, wie gesagt, keine Entscheidung. Juristisch ist das Ganze auch wohl ein Tick kniffelig, da ein entsprechendes Gesetz auf den Weg zu bringen. Bund, Länderkompetenzen und so weiter und so fort.
Mit Verpflichtungen ist es ohnehin immer so eine Sache.
Was aber ganz spannend ist, die Verbraucherschützer haben gesagt, bevor ihr jetzt eine Versicherungspflicht macht für alle, definiert doch bitte erstmal ganz genau, was da reguliert werden soll und muss von den Versicherern. Denn interessanterweise, selbst wenn ich so eine Elementarschadenversicherung habe, dann heißt das nicht, dass unter allen Umständen mein vollgelaufener Keller und die Sanierung auch bezahlt wird.
Hä? Warum? Das musst du erklären.
Ja, es wird unterschieden. Also im Grunde, alles Gute kommt von oben, könnte man jetzt völlig zynisch sagen, zumindest versicherungstechnisch. Wenn Wasser von oben, also ein Hochwasser von oben, die Kellertreppe runterfließt und dir den Keller voll macht, durch die Kellerfenster eindringt, dann zahlt die Elementarschadenversicherung. Mhm. Hat sich jetzt allerdings der Grundwasserspiegel verändert, ist angehoben, und das Wasser drückt es durch die Wände in den Keller, dann ist das Ergebnis zwar das gleiche, der Keller ist nass, aber in ganz, ganz vielen ist das bei den Elementarschadenversicherungen dann ausgenommen.
Kann man jetzt so ein bisschen sagen, typisch Versicherung immer im Kleingedruckten lesen wahrscheinlich. Ne?
Das sowieso immer.
Mhm. So, aber wie sind denn da die Zahlen? Also wie viele Gebäude in Deutschland sind versichert und was kostet so eine Versicherung dann auch?
Also die klassische Wohngebäudeversicherung, die haben wirklich viele. Das sind bummelig 95% in Deutschland.
Und da ist dann sowas drin wie Feuer, Blitzeinschlag, Rohrbruch, so, sowas.
Ne? Mhm. Genau. Die Elementarschadenversicherung, das sind deutlich weniger. Das ist ungefähr die Hälfte. Mhm. Und auch da findest du ein überhaupt nicht einheitliches Bild quer durch Deutschland. Das ist wirklich extrem unterschiedlich verteilt. In Baden-Württemberg, da hat es bis vor 30 Jahren, war es glaube ich ungefähr, mal eine Versicherungspflicht gegeben für Elementarschadenversicherung. Mhm. Darum ist da bis heute die Versicherungsquote sehr hoch, mit über 90%. Bayern, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, war zumindest vor einigen Jahren so, lag bei 45% die Versicherungsquote. Niedersachsen 33%. Und du hast gefragt, und vielleicht ist auch der Grund, warum einige Leute sie nicht abschließen, nach den Kosten. Auch die variieren sehr groß, je nachdem, wo die Immobilie liegt. Logischerweise ist es in Risikogebieten, also hinterm Deich, in der Flussbiegung, teurer als woanders. Die Spanne reicht da so von, ich sag mal, etwa 100 Euro im Jahr bis hin zum Zehnfachen.
Hinterm Deich.
Und es kann aber auch sein, dass ich gar keinen Versicherungsschutz bekomme, weil die Versicherungskonzerne sagen, das Risiko ist uns zu hoch, machen wir nicht. Das wird sich natürlich jetzt durch eine Pflichtversicherung ändern.
Ja, ja, das stimmt, aber wird dann natürlich teuer, ne? Für alle wahrscheinlich.
Das ist nämlich genau der Punkt, über den jetzt auch diskutiert wird. Mhm. Wie regelt's man? Machen wir nach wie vor einen Risikoprämien-Einsatz, dann könnte eine Pflichtversicherung in einem Hochrisikogebiet einfach extrem teuer werden. Mhm. Oder egalisiert man es über alle Versicherten, sprich auch die in Niedrigrisikogebieten müssen dann eben einen Tick mehr bezahlen. Da regt sich natürlich auch Widerstand.
Oh Mann, ja, klingt, als würde man da noch ein bisschen diskutieren. Lass uns noch mal ganz kurz globaler drauf gucken. Die Versicherungsschäden sind ja schon extrem angestiegen, zum Beispiel in Bayern, auch schon im vergangenen Jahr. Kann so eine Versicherungspflicht allein da überhaupt eine Lösung sein, wenn wir sehen, es nimmt einfach zu, dass solche Ereignisse eintreten?
Eine Versicherungspflicht kann natürlich nur in dem Moment Sinn machen, wenn ich dann auch andere Maßnahmen ergreife, um sozusagen die Schäden klein zu halten. Einfach nur zu sagen, es werden halt immer mehr Schäden und die Versicherungen regeln dieses Jahr 10 Milliarden, übernächstes Jahr 100 Milliarden und immer so weiter und so fort. Die Rechnung geht am Ende natürlich auch nicht auf. Die Prämien kann kein Mensch mehr bezahlen.
Also lieber anpassen.
Nein, es müssen parallele Maßnahmen erfolgen. Thema Hochwasserschutz. Wir haben ganz oft dieses Thema Poldern. Kann ich nicht Landgebiete einfach aufmachen und das Wasser dahin umleiten, bevor es die Städte erwischt? Gut, hat der Landwirt natürlich erstmal konkret was dagegen. Den müsste man entschädigen. Bauverbote werden diskutiert in besonders gefährdeten Gebieten. Über Baumaterialien diskutiert man, über einen Wasserschutz von Neubauten in den entsprechenden Gebieten. Also ich glaube, um es kurz zu machen, man braucht ein ganzes Bündel an Maßnahmen, um diese steigenden Risiken einzufangen und nicht nur eine reine Pflicht für eine Versicherung.
Vielen Dank, Markus, für die Informationen. Es braucht also ein Bündel von Maßnahmen, damit wir uns, unseren Besitz, unsere Städte besser schützen können und uns irgendwie an die veränderten Klimabedingungen anpassen. Das sagt auch Jörn Birkmann, der forscht an der Uni Stuttgart dazu, wie wir mit den Risiken durch den Klimawandel, durch die Klimakrise besser klarkommen können.
Ja, ich glaube, wir hatten vielfach die Vorstellung in den 90er Jahren, wenn Sie an das Donau-Hochwasser denken, die Rhein-Hochwasser oder Elbe-Hochwasser, dass wir das Hochwasser sehr stark im Freiraum, also im ländlichen Raum irgendwo speichern können, aufhalten können. Und wir sehen immer mehr, mit Starkregen kann das sich überall abregnen, auch abseits der Flüsse. Gerade die kleinen Bäche und Flüsse sind betroffen. Das heißt, hier müssen wir auf der einen Seite sicherlich Regenrückhaltebecken, Hochwasserrückhaltebecken bauen. Aber wir müssen auch sicherstellen, dass das durch eine Stadt fließen kann, ohne dass jemand zu Schaden kommt oder sein Leben verliert.
Eine Idee ist es dabei, neuralgische Punkte zu identifizieren, zum Beispiel Krankenhäuser, und die besser zu schützen. Und Ausgleichsflächen zu schaffen, wie Grünbereiche, wo das Wasser dann hinfließen kann, ohne großen Schaden anzurichten. Zum Beispiel also lieber den Park fluten als den Keller des Krankenhauses. Wenn es eine Lehre aus sowas geben kann, ist es wohl die, wir müssen das Klima schützen, wir müssen uns aber auch anpassen. Beides definitiv leichter gesagt als getan. Ich weiß, es lohnt sich aber, drüber nachzudenken. Und wenn euch das interessiert, kann ich euch die Folge unseres befreundeten Podcasts 11KM ans Herz legen. Da geht es ganz ausführlich darum, wie Menschen an den Küsten lernen, in Zukunft mit Wetterextremen zu leben und welche Ideen es dafür schon gibt. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Wir sind für heute schon durch mit 10 Minuten Wirtschaft. Ich hoffe, ihr konntet was Nützliches für euch mitnehmen. Feedback wie immer gerne an wirtschaft@ndr.de oder nutzt die Bewertungsfunktion beim Podcast-Portal eurer Wahl. Die gibt's und wir lesen das auch alles. Ich bin Astrid Kühn und sagt ciao und lasst euch nicht ärgern.